Beispielsweise gehen Frauen öfter zum Arzt. Sie haben ein stärkeres Körperbewusstsein und Gesundheitsbewusstsein. Sie gehen also öfter zu Vorsorgeuntersuchungen, putzen sich mehr die Zähne, ernähren sich gesünder als Männer, verwenden weniger Alkohol. Umgekehrt dürfte es so sein, dass Männer mehr Sport machen, also mehr Bewegungsausgleich.
Sagt Professor Dr. Michael Bach, ärztlicher Leiter der ambulante psychosoziale Reha APR in Salzburg aus Österreich. Sein Referat hat das Thema weibliches und männliches Gesundheitsverhalten. Dabei bewerten die Profis, also Mediziner zum Beispiel, das Gesundheitsverhalten ganz anders ein als der Laie. Woran liegt das, Professor Dr. Michael Bach?
Also ich denke, dass das auch an dem unterschiedlichen Wissensstand ist. Also beispielsweise wird das Rauchen und der Alkoholkonsum von Experten wesentlich höher eingeschätzt als Risikofaktor als von der Allgemeinbevölkerung. Es scheint also so zu sein, dass die Botschaften, die uns die medizinische Forschung liefern, noch nicht ganz angekommen sind. Aber vielleicht liegt es ja auch an dem Konzept paternalistisches Expertenwissen. Möglicherweise müssen wir einfach Widerstände dagegen aufbauen und deswegen sind die neueren Trends in der Prävention und Vorsorge, dass man an Laienkonzepten ansetzt und nicht so sehr von außen aufoktroyiert, was ist richtig oder falsch.
Studien zum Thema Gesundheitsverhalten sollten nicht falsch gelesen werden.
Wir müssen aufpassen, wenn wir jetzt Vergleiche zwischen Männern und Frauen lesen bezüglich ihres Gesundheitsverhaltens, dass wir daraus nicht das unter Anführungszeichen typisch weibliche oder typisch männliche Verhalten ableiten. Der Umkehrschluss ist unzulässig. Wir haben wesentlich mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede. Das ist mir wichtig, das zu betonen.
Dass es wichtig ist, auf seine Gesundheit zu achten, ist wohl jedem Menschen irgendwie klar. Alleine viele Menschen richten sich nicht danach. Das sogenannte gesund erhaltene Verhalten, die Salutogenese, ist noch nicht akzeptiert. Es ist wohl auch Erziehungssache und die beginnt bei den Kindern.
Ein Beispiel aus eigener Erfahrung. Ich habe eine 4-jährige Tochter und die lernen im Kindergarten Nein zu sagen. Ich habe in meiner Klinik viele Menschen, die zwischen 30 und 50 Jahre alt geworden sind und noch immer nicht Nein sagen gelernt haben. Also ich glaube, da verändern sich gerade die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen.
Ein zentrales Postulat für die Genderunterschiede ist zum Beispiel das sogenannte Stress-Coping.
Coping heißt Bewältigungsverhalten. Also wie reagiere ich auf Stress zum Beispiel, auf Belastungen. Und da gibt es ein Modell in den Gesundheitswissenschaften, dass sich Frauen und Männer im Stress-Coping ein bisschen unterscheiden. Wahrscheinlich ist es aber stärker soziologisch geprägt und weniger jetzt genetisch oder biologisch geprägt. Deinem Slogan verbunden, Frauen neigen eher dazu, tend and befriend einzusetzen, das heißt zu kommunizieren, sich nach außen zu richten, soziale Unterstützung und Hilfe von anderen zu holen, wenn sie gestresst sind. Männer neigen unter Stress eher zu Fight-or-Flight-Reaktionen. Das heißt, sie gehen in die Konfrontation, in den Konflikt, in den Kampf hinein oder sie flüchten sich in Alkoholmissbrauch, in Internetsucht und Pornografie.
Nun haben Sie Studien vorgestellt und gleichzeitig betont, nicht jeder Studie zu vertrauen. Trotzdem wohnt ja jeder Studie ein Funken Wahrheit inne. Zum Beispiel leiden Frauen stärker an Depressionen als Männer. Die Studien haben aber keine klare Antwort auf die Frage, warum ist das so? Steht die Genderfrage ganz am Anfang?
Da ist sicherlich noch viel zu tun, da haben Sie recht. Das, was wir beim heutigen Wissensstand sagen können, ist, dass es wahrscheinlich durch soziokulturelle Faktoren geprägt ist. Man kann eigentlich nicht sagen, dass Frauen oder Männer bezüglich des Depressionsrisikos eine unterschiedliche Genetik haben. Das wird später geprägt. Es gibt Menschen, die mit einer gewissen genetischen Anfälligkeit für Depression beispielsweise auf die Welt kommen. Aber dann geht es ganz massiv darum, was erleben diese Menschen dann in ihrem Leben? Welche frühkindlichen Erfahrungen und Traumatisierungen machen diese Menschen? Und da zeigt sich ein eindeutiger Geschlechtsunterschied. Also Frauen erleben in der Kindheit wesentlich häufiger Gewalt und vor allem auch sexualisierte Gewalt als Männer. Und das scheint einer der wichtigsten Prädiktoren für die spätere Entwicklung von psychischen Erkrankungen heute zu sein.
Sind Frauen wirklich Frauen und sind Männer wirklich Männer?
Also die Frage ist, bezieht sich das auf das biologische Geschlecht? Das ist das, was im Angloamerikanischen als Sex bezeichnet wird. Oder bezieht es sich auf das soziokulturelle Geschlecht? Geschlecht als das, was man als Gender bezeichnet. Ich habe als zwei Varianten das Thema Intersex angeboten. Das ist ein biologisch ausgelöster Zwitter, also jemand, der zwischen männlich und weiblich steht, aufgrund eines Gendefekts. Und dann gibt es aber auch Kulturen, die wesentlich mehr Geschlechter annehmen. Also die Trennung in Mann und Frau ist etwas typisch Westliches. Es gibt andere Kulturen, die haben drei oder vier Geschlechter, obwohl die Biologie die gleiche ist.
Wichtige, grundlegende und ganz neue Erkenntnisse, auch aus den Studien. Gender ist nicht genetisch, sondern sozialkulturell bedingt. Daraus folgen ganz neue Einsichten. Die soziokulturelle Prägung und die Haltung sind wichtig. Nicht nur das Verhalten im betrieblichen Gesundheitsmanagement.
Genau, es geht um Einstellungen, es geht um innere Bilder, auch bei den Rollenstereotypien beispielsweise. Das, was wir Frauen und Männern zuschreiben, was wir von ihnen erwarten, was wir ihnen zumuten, das sind soziokulturell geprägte Formen. In der Arbeit im betrieblichen Gesundheitsmanagement geht es eben nicht nur um diese Arbeit am äußeren Verhalten, also dass jemand mehr Sport betreibt und gesünder ist, sondern auch an den zugrunde liegenden inneren Haltungen und Bildern.